Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam. Ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Heute zu Gast in Simple Smart Buildings, Robert Grasser. Robert Grasser ist Architekt und beschäftigt sich schon seit längerer Zeit mit der Schönheit in der Architektur. Robert, du warst vor kurzem bei einem internationalen Kongress in Oslo. Da ging es um Schönheit und Hässlichkeit in der Architektur. Was waren so deine Eindrücke von diesem Kongress?
Ja, hallo Fritz. Ja, ich war vor einigen Wochen in Oslo bei der BUA. Das ist die Building and Ugliness in Architecture. Das ist eine Konferenz, die alljährlich stattfindet von Intbau Norwegen. Und das ist eine dreitägige Konferenz gewesen, wo sich Architekten, Stadtplaner, sehr viele Studenten, aber auch normale Bevölkerung sich trifft, um über Schönheit in der Architektur zu sprechen. Diese Konferenz ist zustande gekommen, weil sehr viele Studenten, besonders in den skandinavischen Ländern, gesagt haben, uns gefällt nicht mehr, wie die heutigen Architekten bauen. Und dann hat es sogar diese Architekturrebellion gegeben und die machen jetzt sehr viele Veranstaltungen, unter anderem eben die BUA.
Vielleicht zur Erklärung für unsere Hörerinnen und Hörer, die Organisation von Intbau Norwegen. Intbau ist ja die Abkürzung für the International Network for Traditional Building, Architecture and Urbanism. Das ist ja eine Bewegung, die vom Vereinigten Königreich ausgeht, die ursprünglich von der Princess Foundation finanziert wurde und jetzt bei der King's Foundation angedockt ist.
Ja, also Intbau, wie du das schon gesagt hast, ist vor 25 Jahren gegründet worden und hat jetzt weltweit mit in circa 40 Ländern ein sogenanntes Chapter, ja, wo ich auch in Österreich da mitarbeiten darf. Und eben in vielen Ländern gibt es eben solche Chapters und in Norwegen veranstaltet die BUA eben das norwegische Chapter von Intbau.
In dieser Schönheitsdiskussion in der Architektur gibt es ja verschiedene Strömungen, verschiedene Haltungen, was ist schön. Es gibt so die Architektenhaltung, das, was wir beide im Studium gelernt haben, zumindest ich sage immer so halb scherzhaft, ich bin durch die Gehirnwäsche eines Architekturstudiums gegangen, wo einem dann von den Professoren erklärt wird, Historismus ist hässlich, Le Corbusier ist schön. Waren deine Erlebnisse im Studium ähnlich?
Also meine waren exakt ähnlich. Ich habe noch dazu in Graz studiert, wo man ja eigentlich nur Modernismus kennengelernt hat. Also wir haben berühmte Professoren gehabt, wie zum Beispiel Günter Domenik, ne, der ja immer gesagt hat, Architektur muss brennen. Architektur muss, da müssen wir streiten drüber können und es ist dann sogar so weit gegangen, wenn man irgendetwas Traditionelles oder annähernd Traditionelles geplant hat, dann hat es geheißen, ja, das ist eine schlechte Idee oder das ist nicht progressiv genug sozusagen. Ja. Aber genau das, um das geht es bei dieser BUA in Oslo, wo eben auch Studenten sehr viel Leidvolles berichten aus ihren Studien. Ne?
Und es ist ja, ich denke, so das, was jetzt vom, bin mir gar nicht so sicher, ob Mainstream das richtige Wort ist, die Schönheit, die immer noch auf den meisten Architekturfakultäten gelehrt wird, dass gerade Linien, kubische Gebäude, große Glasflächen, das, was man so automatisch mit Architektur assoziiert, das ja jetzt zum Teil mit dem Begriff Baukultur vermarktet wird, dass ja das eine Architektursprache ist die ja eigentlich nur eine Elite als schön propagiert, während die breite Masse der Menschen ja eigentlich nicht als schön empfinden. Und offenkundig gibt es jetzt auch eine kleine Revolution zumindest der Architekturstudenten, die sich jetzt auch dagegen wehren.
Ja, genau, du sagst das. Und zwar, mittlerweile kann man schon relativ gut sagen, was ist objektiv schön und was ist objektiv weniger schön, sagen wir mal so. Und wie du eh schon in deinen früheren Podcasts sehr oft über Christopher Alexander gesprochen hast, der hat ja versucht, aus empirischen Forschungen abzuleiten, was ist schön, was empfinden die Leute schön. Mittlerweile gibt es dazu ja sehr viele Studien, die genau diese Muster von Christopher Alexander oder diese Beispiele von Jan Gehl, zum Beispiel, dass die sagen, ja okay, wir beweisen das jetzt, dass der Christopher Alexander in dem Sinn auf der richtigen Spur war. Und zwar gibt es auf der einen Seite so ein paar Sachen, die man eigentlich leicht verstehen kann. Das eine ist sicherlich, dass der Christopher Alexander oder die sprechen von Fraktalen. Fraktale werden von uns Menschen für schön empfunden. Ich meine, wenn die Hörer jetzt nicht wissen, was so ein Fraktal ist, also zum Beispiel ein Baum hat ein fraktales Muster, wo die Blätter vom Großen ins Kleine sich ähneln, also ein Muster, das sie repliziert und immer kleiner wird.
Wir sitzen ja gerade in meinem Haus in Hallstatt. Du hast dir die Mühe gemacht, von Salzburg nach Hallstatt zu fahren. Und ein Fraktal, was mir jetzt so einfällt, wenn ich aus dem Fenster schaue und auf die Kalksteinfelswände, dieses Hallstätter Talkessel schaue, da sehe ich die horizontale Bankung dieser Gesteinsformationen, die im Meterbereich ist. Und wenn ich mir jetzt die historischen Steinmauern anschaue, ist ja diese Struktur, diese quasi horizontale Schichtung des Materials, wiederholt sich in der Steinmauer, allerdings in einem kleineren Maßstab und in der Mauer selbst wieder mit unterschiedlich großen Steinen. Und das, denke ich, ist ja auch so ein Fraktal.
Ja, auch, ja. Ich meine, man merkt, dass das eine fast natürliche Landschaft ist. Natürlich ist die Stadt Hallstatt jetzt eine künstliche Geschichte, aber sie ist eben aus natürlichen Steinen gebaut. Und ich glaube, für die Hörer ist einfach wichtig zu erkennen, oder wir wollen das eben vermitteln, dass die Natur eben voller solcher Fraktale ist und ein Mensch lieber auf so Fraktale hinschaut, wo sie das Auge festgreifen kann, als wie auf eine glatte Beton oder eine glatte Glaswand. Und da gibt's mittlerweile schon sehr viele Studien mit Eye-Tracking und so weiter, dass man sagt, das hat durchaus einen Sinn, dass man eine Putzoberfläche macht, die ein bisschen rauer ist, nicht eine ganz glatte. Oder, ja, ich meine, jeder kennt das von uns, wenn man zum Beispiel nach Venedig fährt. Ich meine, das ist, da bröckelt der Putz ab, da sieht man Mauerwerk und so weiter, aber trotzdem empfindet man das als schön, weil es eben so eine haptische Schönheit hat, wo man gern auf die Mauer greift, wo ein bisschen eine raue Oberfläche da ist. Also das muss gar nicht alles so perfekt sein. Ja.
Und ich glaube, es funktioniert sogar bei glatten Oberflächen. Es gibt ja diese historischen Glattputze in der Antike, die zwar sehr glatt, aber nicht eben sind. Also
genau, ja. Also wie gesagt, also es gibt da Studien darüber, dass man sagt, okay, so reine Glas, 100 Meter lange Glasfassaden, die schrecken die Leute ab. Ja.
Du hast ja im Sommer 2024 in Salzburg eine Sommerakademie zur Schönheit der Städte veranstaltet und da war ein sehr interessanter Vortrag von einer, glaube ich, deutschen Psychologin oder Neurologin, die von diesen Versuchen berichtet hat. Du hast das jetzt schon kurz erwähnt mit dem Eye-Tracking. Ich habe diese Versuchsanordnung sehr interessant gefunden.
Ja, wie gesagt, da gibt es sehr viele Psychologen, Neurologen und auch Architekten, die sich damit beschäftigen. Das war die Anne Brillmann. Das ist eine deutschsprachige Wissenschaftlerin, die sich damit beschäftigt. Aber hauptsächlich beschäftigt sich mit diesen Themen die Frau Anne Sussman. Sie hat auch ein Buch geschrieben, das nennt sich Cognitive Architecture, Designing How do we respond to the built environment? Ja.
Dieses Buch werde ich nach unserem Gespräch kurz in den Scanner legen und in den Shownotes von den Podcast stellen, sodass es für unsere Hörer leicht verfügbar ist.
Genau. Also, ich glaube, der erste Punkt waren so die Fraktale. Das zweite, was sehr wichtig ist, sind natürlich zum Beispiel menschliche Gebäudehöhen. Ich glaube, darüber haben wir schon mal gesprochen.
Ja, ne? Da gibt es ja von Christoph Alexander diese Muster. Also mir fällt da spontan ein, wenn man die Traufe mit der Hand erreichen kann, also dieses heruntergezogene Dach.
Ja, das gilt jetzt für Einfamilienhäuser, aber generell sagt zum Beispiel Alexander oder auch Jan Gehl maximal 4 Geschosse. 4 Geschosse, mir fallen jetzt 2, 3 Gründe ein, warum das ganz wichtig ist. Bei 4 Geschossen hat man auch irgendwie den Bezug zum Erden, zum Erdgeschoss. Also beim vierten Stock kann ich vom Balkon weg die Kinder noch zum Essen rufen, kann ich sagen, Kinder, kommt's rauf, das Essen ist fertig. Bis zum 4. Stock kann ich noch, sage ich jetzt einmal, auch als unfitte Person ohne Lift gehen. Und bis zum 4. Stock ist es so, wenn man in einer größeren Stadt ist, in einer Straße steht und sie das Gebäude betrachtet, hat man noch ein bisschen Himmel dabei. Weil der Mensch, also das menschliche Auge, hat einen gewissen Sehwinkel, also geht, glaube ich, 50 Grad nach oben oder so. Und wenn man gerade ausschaut, sieht man noch ein bisschen einen Himmel. Und das braucht das Gehirn, damit man Referenzpunkte hat.
Weil man stammesgeschichtlich über Jahrhunderttausende so geprägt ist und das eigentlich in der Genetik des Menschen verankert ist.
Das beschreibt im Sassmann ganz gut in ihrem Buch, dass es eben immer solche Zusammenhänge gibt, die eigentlich aus der Evolution der Menschen herkommt.
Diese Versuchsanordnung hat mich so fasziniert, dass man den Probanden jeweils 2 unterschiedliche Bilder vorgelegt hat, wo eben eines Standardgebäude oder was immer war, das andere mit diesen fraktalen Mustern. Und diesen Bildern war jeweils willkürlich eine Zahl zugeordnet. Und die Probanden bekamen scheinbar die Aufgabe, die sind ja quasi überlistet worden. Den Probanden wurde gesagt, sie müssten möglichst schnell die höhere Zahl erkennen, immer bei 2 Bildern. Und was die Probanden nicht wussten, ist, dass einerseits ihre Handbewegungen, wie sie die Maus bewegt haben, getrackt wurden und andererseits, dass ihre Augbewegungen getrackt wurden. Und es ist dann in einem extrem hohen Prozentsatz, also jenseits der 90%, dass eben die Probanden nicht zuerst quasi auf die höhere Zahl, sondern erst auf das fraktale Bild, auf das, was nach dieser Theorie schön ist. Also sowohl die Augbewegung ist Richtung schönes Bild gegangen, als auch der Impuls der Hand mit der Maus. Und erst dann ist quasi die scheinbare Aufgabe erfüllt worden.
Wie gesagt, also die Menschen fühlen sich zum Schönen hingezogen. Das ist, was die Frau Prielmann eben gesagt hat. Und das kommt aus der Geschichte der Menschen, ne? Aus der Evolution, dass wir uns immer diesen Schönen hingezogen fühlen, weil es bei uns im Menschen ein Wohlbefinden auslöst, Freude auslöst.
Es ist aber jetzt quasi Faktum, dass sehr, sehr viele Menschen vielleicht, es gibt wie immer, es ist nie etwas 100%, aber dass große Mehrheiten sich zu der Art von Ästhetik, den die zeitgenössische Architektur propagiert, nicht hingezogen fühlen. Dass man sich eben nicht zu großen Glasfassaden, nicht zu überhohen Gebäuden, nicht zu großen Betonflächen hingezogen fühlt und dass es jetzt dagegen eine Bewegung gibt, dass immer mehr, vor allen Dingen auch junge Menschen sagen, das erleben wir nicht als schön. Aber was dann als schön gesehen wird, da scheiden sich ja schon wieder die Geister.
Ich glaube nur, dass die jetzigen Architekten noch nicht mit diesen technischen Methoden ganz einfach arbeiten. Es gibt auch gute Vergleiche, wiederum bei Anne Sussman. Ein weiterer Punkt wäre dieser sogenannte Face Bias. Menschen fühlen sich auch zu Gesichtern hingezogen. Also, wenn man zum Beispiel ein Foto betrachtet, dann gehen die ersten Blicke immer auf die Person. Bei einem Landschaftsfoto ist natürlich nur die Landschaft da. Aber wenn eine Person im Bild ist, dann geht der erste Blick meistens auf das Gesicht. Also das kommt auch von der Natur aus, ich glaube von den Babys, dass sie sich immer zur Richtung des Gesichts der Mutter bewegen sozusagen. Ja. Und andere Disziplinen, wie zum Beispiel die Autoindustrie, macht sie dem zunutze und designt die Autos so, dass sie von vorne ausschauen wie Gesichter. Manche Autos schauen sogar hinten aus wie Gesichter. Ein Sassmann beschreibt da ganz interessant, dass irgendwann einmal die Autofirmen erkannt haben, dass sie zornige Gesichter machen, weil die irgendwie besser angekommen sind. Aber so, sie machen bewusst so, wie Mund und den Kühlergrill und die Lichter eben, dass das ausschaut wie ein Gesicht. Auch auf den, zum Beispiel in einem Apple Store von den iPhones, da sieht man auch sehr viele Personen, ja, die fröhlich lachen und so weiter, weil sie einfach eine positive Stimmung wiedergeben wollen, weil die Menschen sich gern auf Gesichter fixieren, ja. Und auch weiter im Apple Store drinnen, die haben meistens richtige, echte Holztische, wo die teuren Produkte liegen, weil sie genau mit dieser Haptik spielen, mit diesen rauen Oberflächen vom Holz, das man halt gern angreift und so weiter. Also die Werbeindustrie hat es schon längst erkannt, das mit dem Eye-Tracking, mit den Oberflächen, mit dem und so weiter. Die Architekten gehen da noch immer ihren komplett eigenen Weg. Es geht sogar so weit, dass sie sagen, die allgemeine Bevölkerung ist zu dumm, unsere Architektur zu verstehen. Und es gibt da eine Studie, das ist zwar nur ein kurzes Paper, wie man eben durch das Architekturstudium gebrainwashed wird. Also wenn man dann eine 5- oder 6-jährige Architekturausbildung hinter sich hat, dann fangen an, wirklich diese Glaskisten an zum Gefallen. Ne? Ich meine, ich kann sagen, sehr viel ist auch natürlich der Technik geschuldet. Ich meine, mit AutoCAD oder ArchiCAD ist es einfach leichter, einen Würfel zu zeichnen, als wie irgendeine organische Struktur oder sonst. Und genau das ist es.
Mir ist vor, wie du von den Gesichtern erzählt hast, da ist mir spontan die Metapher eingefallen, die Fenster sind die Augen des Hauses. Und natürlich hat die Fläche des Auges eine Proportion zum menschlichen Gesicht. Also wären jetzt die Augen so groß wie das ganze Gesicht, würde das Gesicht sehr seltsam bzw. hässlich aussehen. Aber bei den Häusern sind aktuell ja die Fenster, die Augen überproportioniert.
Also deshalb sage ich auch immer, ein Gebäude braucht Fenster, die man sehen kann. Also das ist immer ganz entscheidend, dass es quasi eine Lochfassade gibt, wo Fenster mit Leibung und so weiter ist. Das muss jetzt nicht immer ausschauen wie ein Gesicht. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Und es heißt ja nicht umsonst Fassade. Ich glaube, ich habe zwar nie Latein gehabt, aber ich glaube, das muss irgendwie von Gesicht kommen. Ne?
Ja.
Face, Fassade. Und auf Deutsch sagt man ja, das Haus hat ein Gesicht. Die Fassade hat ein Gesicht, sagen wir im Steirischen, ne?
Ja.
Wenn das eine gute Proportionen hat. Also nichts kommt von nichts. Und da wäre aber schon bei einem nächsten Punkt, den fast jeder beschreibt, der sich damit auseinandersetzt, das ist Symmetrie. Also moderne Architekten hassen eigentlich Symmetrie. Aber nur die in der klassischen Architektur oder in der traditionellen Architektur hat man fast immer nach Symmetrie gestrebt. Und man muss aber dazu sagen, dass komplette Spiegelsymmetrie vielleicht auch nicht das Schönste ist, sondern es ist eine annähernde Symmetrie, ist ja das Beste. Also da gibt es sehr viele schöne Bauten in Bunbury, die schauen zwar, sind nicht ganz symmetrisch, aber einigermaßen symmetrisch. Einmal ist nur der Auffang auf der Seite, einmal ist auf der Seite, einmal ist eine Tür auf der linken Seite. Aber das macht nichts. Im Endeffekt schaut es harmonisch aus und wenn es symmetrisch ist und das gefällt den meisten Leuten besser wie nicht und wie umgekehrt. Und da gibt es sehr viele Studien, so Symmetriestudien darüber. Also das wäre sicherlich ein sehr wichtiger Aspekt, um wieder schöner zu bauen.
Da würde ich eher den Begriff der Ponderation einführen, der Ausgewogenheit. Mir fällt ein konkretes Beispiel ein, wenn ich vergleiche eine original gotische Zweiturmfassade, wo vielleicht 100, 200 Jahre Bauzeit zwischen den beiden Türmen liegen und natürlich die zwar diese Grundidee der Symmetrie besitzt, aber eben, so wie du das vorher erläutert hast, wenn man genauer schaut, doch auch Unterschiede, zumindest auf den zweiten Blick besitzt. Wenn ich mir aber dazu im Gegensatz eine historistische gotische Zweiturmfassade wie etwa die der Votivkirche in Wien anschaue, die wurde ja innerhalb weniger Jahre gefertigt, die wurde ja schon unter Zuhilfenahme industrieller Fertigungsmethoden hergestellt und die ist nahezu völlig perfekt und ist meiner Meinung nach lebloser, hat nicht mehr den Charakter, möglicherweise auch ein menschliches Gesicht. Es gibt ja diese Versuche, wenn man ein Gesicht, ein menschliches fotografiert und dann also in der Hälfte eine Symmetrieachse einführt und dann exakt spiegelt, dass das dann auch irgendwo eigentümlich wirkt und dass diese leichten Abweichungen, die aber trotzdem ausgewogen sind, wirklich die Qualität schafft.
Du sagst das, ja.
Die Frage ist natürlich nur, wie schafft man das mit modernen Fertigungsmethoden? Und da ist er für mich, muss das unbedingt handwerklich gefertigt werden, wo es passiert? Ganz anderes Beispiel fällt mir jetzt aus der Musik ein. In den 1980ern gab es ja die ersten Schlagzeugcomputer, die ganz präzise geschlagen haben, aber der Rhythmus dadurch fast tot wurde. Und jetzt gibt es eben diese modernen Schlagzeuge, wo man durch Einstellung verschiedenster Parameter leicht synkopieren kann. Und dass durch diese quasi Annäherung, dass ein sehr guter Schlagzeuger vielleicht bewusst ganz leicht daneben schlägt und dadurch Dynamik in die Musik hineinbekommt. Ob man nicht möglicherweise auch KI-Programme so trainieren könnte in der Architektur, dass diese Form der Ponderation entsteht.
Also ich kenne mich in der Musik nicht aus, aber das wird sicherlich stimmen. Ich würde jetzt in der Architektur sagen, alle unsere Städte oder so wie wir, wenn wir jetzt rausschauen nach Hallstatt, ist ja eine Stadt, die entstanden ist durch inkrementelles Weiterbauen. Und die Häuser sind ja immer gebaut geworden und einmal ist eins abgebrannt, dann ist es wieder neu gebaut geworden oder ist es zusammengefallen, wieder neu gebaut geworden, auch in unterschiedlichen Stilen. Und letztendlich kann man jeden Touristen heute draußen fragen, würde er sagen, ja, das schaut wunderschön aus. Eben weil es nicht perfekt ist, wie du sagst, und weil es eben historisch gewachsen ist und organisch gewachsen ist. Das beschreibt Christoph Alexander sehr gut in seiner Theory of Urban Design, a New Theory of Urban Design, wo er sagt, eigentlich nur diese Städte, die sich inkrementell entwickeln, irgendwie zu schönen Städten werden. Ja? Und das ist genau die Analogie zur Votivkirche, glaube ich, hast du genannt. Ja. Ja? Wenn man das auf einmal baut, dann wirkt, dann ist es zwar schön am Plan und dann, wenn es fertiggestellt ist, aber es geht ein bisschen das Leben ab. Ja? Und das ist eine wirkliche Kunst, so neu zu bauen, dass es ausschaut wie, sage ich jetzt einmal, vernakulär. Das hat zum Beispiel, haben sie in England probiert, bei Bounbury zu machen.
Ja. Bounbury ist eine Stadt in Cornwall?
Ja, Dorchester, ich glaube Cornwall, Dorchester, ja. Im Süden England. Und da hat der damalige Prinz Charles, jetzt König Charles.
Damals auch, glaube ich, Herzog von Cornwall.
Ja.
Cornwall Land zur Verfügung
gestellt. Land zur Verfügung gestellt, um eine Stadterweiterung zu machen. Ja. So 2 Kilometer weg von Dorchester. Auch einer historischen Stadt. Und dort haben sie in 3 Phasen jetzt schon eine traditionelle Stadt gebaut. Man muss auch dazu sagen, das sind, glaube ich, 30% sind Sozialwohnungen. Also das sind jetzt nicht Häuser für Reiche, das sind auch Wohnungen. Und der Leon Krier, der Architekt, hat da den Masterplan gemacht. Und da ist wirklich alles durchdesignt, vom Haus zu Hausdach. Es gibt einen richtigen Bebauungsplan. Die Fassadenfarbe bis hin zu der Farbe der Türen sind aufeinander abgestimmt, sodass das alles halt passt.
Aber Poundbury ist quasi vom Reißbrett in relativ kurzer Zeit entstanden und besitzt dennoch diesen Charakter, wenn man es nicht weiß, als wie wenn es gewachsen wäre.
Ja, das ist jetzt die Frage, was kurze Zeit ist. Also ich glaube, mittlerweile bauen sie schon 30 Jahre dran. Aber die erste Phase haben sie, glaube ich, so 10 Jahre gehabt, die zweite Phase auch wieder 10 Jahre. Und da ist auch nicht immer alles auf einmal gebaut worden. Und jetzt, glaube ich, gibt es noch eine dritte Phase dazu. Ne? Also es ist für die Größe in einer relativ kurzen Zeit entstanden, aber trotzdem hat es natürlich auch finanzielle Hintergründe, dass man das nicht alles auf einmal baut. Aber es ist wirklich, jeder Architekt sollte sich das jetzt wirklich einmal anschauen, egal was er jetzt oder wie er drüber denkt, aber nur das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, wie das dort gelungen ist.
Ich habe Poundbury kennengelernt beim österreichischen Baukulturkonvent. Da hat der Dietmar Steiner Poundbury vorgestellt, was für mich, der ja ein massiver Vertreter eigentlich des modernen Bauens war, hat Poundbury ganz bewusst als Gegenentwurf präsentiert und vor allen Dingen mit dem Hinweis, dass das soziale Gefüge dort so gut funktioniert. Also dass diese Durchmischung zwischen Mittelstand und Sozialwohnungen eine erstaunlich friedvolle urbane Atmosphäre erzeugt.
Ja, ich meine, wenn man dort ist, sieht man natürlich auch die Schwächen, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, das, was nicht aufgegangen ist, dass da jetzt eine florierende Stadt ist mit sehr vielen Geschäften. Also es sind sehr viele Immobilienbüros dort. Ja, natürlich auch ein größerer Supermarkt und ein paar kleine Geschäfte. Aber jetzt ist jetzt kein so ein, in der historischen Stadt von Dorchester, da ist bei weitem mehr los, ne, sozusagen. Ja. Also es ist schon, hat schon ein bisschen einen Wohnstadtcharakter. Es leben auch sicherlich eher gut situierte Leute dort, obwohl ein paar Sozialwohnungen oder nicht so teure Gebäude dort sind in ihrer Größe. Ich glaube, die Straßenführung ist auch sehr intelligent in Poundbury. Also man kann dort nicht rasen oder was, weil irgendwann steht immer ein Brunnen dann mitten auf der Straße und man muss rundherum fahren. Übrigens, in gesamt Poundbury gibt es kein einziges Verkehrszeichen. Es gibt nicht einmal ein Schild, jetzt fängt Poundbury an. Es fängt einfach an. Und dann gibt es kein einziges Verkehrszeichen und keine einzige Straßenmarkierung auf hunderten Hektar. Und das ist quasi eine große Begegnungszone, ohne dass diese Begegnungszone verordnet ist.
Und sie funktioniert.
Und das funktioniert einwandfrei.
Ich werde auch hier in den Shownotes einen Link, beziehungsweise ich habe ein Factsheet dazu, das werde ich hineinstellen. Poundbury, diese Ideen, und ja, der Leon Krier ist ja ein Vertreter der Postmoderne. Das ist ja eine Strömung, die bewusst als Gegenbewegung zur Moderne in den 1980er Jahren entstanden ist und die schöpft ja ihren Formenschatz oder ihre Ästhetik letztlich aus der klassischen Architektur. Ich denke, die Quattro Libri von Palladio, das, was man als klassische Architektur, also mit diesen Fassadstücken aus der Antike, mit diesen Säulen, mit diesen Kapitellen, also mit diesem ganzen Formenrepertoire operiert. Aber es gibt ja auch noch andere Ansätze dieser, vielleicht soll man es nennen, neuen Schönheit in der Architektur, die quasi auf einer eher vernakulären Wurzel aufbaut.
Gehen wir noch einmal zurück nach Poundbury. Da sind sehr viele Elemente drinnen, die einfach gut sind und die man einfach gern anschaut. Und wenn du da durch Poundbury gehst, wirst du ein Muster nach dem anderen sehen, die Christopher Alexander in der Pattern Language stehen hat. Also man geht durch und schaut, staunt. Es sind gar nicht so viele klassische Elemente drinnen, glaube ich. Aber nur, ich glaube, es gibt kaum jemanden auf der Welt, der da durchgeht und sagt, das gefällt mir nicht. Also jeder, der dort wohnt, liebt es. Jeder, der dort durchgeht, liebt es. Jeder findet es wirklich schön. Jeder findet es attraktiv. Nur manche Architekten hassen es. Boundbury ist eher so jetzt, sage ich jetzt einmal, Dorfcharakter mit 2 bis 3 Geschossen im Zentrum. Es gibt ja dann zum Beispiel in der Nähe von Paris das Le Plessis Robinson. Das ist ein richtiger neuer Stadtteil, eigentlich ein Stadtumbau, wo auch, ich würde sagen, ein bisschen ein größeres Boundbury gebaut wird. Also wirklich auch mit 30-40% Sozialwohnungen, wo man Plattenbauten abgerissen hat und dann eine klassisch traditionelle Stadt gebaut hat.
Das ist in diesen Banlieues.
Ja, in den Banlieues. Und dort ist genau das Gleiche. Also die Menschen, die dort wohnen oder die Besucher lieben es, aber die Architekten teilweise verstehen das nicht, dass man da noch sowas bauen kann. Und in der gleichen Stadt zum Beispiel, in Le Plessis Robinson, gibt's auf der gegenüberliegenden Straße auch ein neues Baugebiet. Das wurde von einem Privaten gemacht. Ich glaube, das nennt sich Capitales. Ja. Ich war da mal dort fotografieren. Und das schaut dann schon richtig kitschig aus. Also da glaubt man dann, man ist so in einem typischen Factory Outlet Center. Das ist dann wieder zu perfekt. Also das ist dann Reihenwohnen, innen drinnen ein kleiner Teich, rosarotes und pastellgrüne Häuser und 4 Stockwerke, jeder Quadratmeter ausgenutzt, ein schöner Garten, alles klinisch rein, ja. Und da muss ich schon sagen, dann ist auch für mich die Kitschgrenze überschritten, sozusagen, ja. Und genau das ist es, glaube ich. Dieser schmale Grat zwischen traditioneller, klassischer Architektur, die gefällt, die auch auf gewissen Pattern beruht, die wissenschaftlich herleitbar ist und bis hin zur Grenze, zu dieser Kitschlinie, sage ich immer, dass man die überschreitet, diese Grenze ist sehr schmal oder dieser Grat ist sehr schmal zwischen dieser Kitschlinie und diesem dritten Weg. Und du sprichst jetzt so ein bisschen, was ist jetzt die Zukunft der Architektur? Ich kann das natürlich jetzt überhaupt nicht beantworten, ich kann nur vermuten, sozusagen. Also ich glaube, dass die Zeit der Glaskisten mit Flachdach vorbei ist. Ich glaube auch, dass die Zeit der, Jan Gehl sagt so schön, der Parfümflaschenarchitektur à la Zaha Hadid und so weiter vorbei ist, wo sich jeder Architekt nur mehr selbst verwirklichen kann. Das wird vielleicht noch in Dubai gemacht oder sonst wo. Oder wirklich, wenn ich irgendwo ein Museum baue oder was, dann mag das ja gerechtfertigt sein. Aber ich glaube, dass die Zukunft in Richtung, du hast schon ausgesprochen, New Vernacular Architecture geht, also neue vernakuläre Architektur, wo man bewusst versucht, mit dem Genius Lhotse zu bauen, wo man bewusst Materialien aus der Umgebung verwendet, wo man bewusst auch vielleicht ein bisschen teurer baut, dauerhafter baut, wie du in deinem Podcast so schön machst, Simple Smart Buildings oder einfache Architektur, dass nicht alles so immer bis aufs Letzte ausgereizt werden muss, also sagen allein schon von der Wärmedämmverordnung bis hin zu jeder Quadratmeter muss mit einem Solardach bepflastert sein und der Rest muss auch noch begrünt werden, sozusagen, ja. Also ich glaube, dass wir da ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen sind, sozusagen in der letzten Zeit, und dass man wieder schöne Häuser, schöne dauerhafte Häuser für die nächsten Jahrhunderte bauen. Das ist, glaube ich, das Ziel, ne?
Robert, ich danke dir sehr herzlich für dieses Gespräch. Für dieses Thema des Schönbauens interessieren sich ja immer mehr junge Menschen. Du hast von dem Kongress in Oslo berichtet, wo ja eine überwältigende Mehrheit junger Menschen, junger Studenten teilgenommen hat. Und auch du bist in Österreich in dem Bereich sehr aktiv. Du hast den letzten Sommer 2024 in Salzburg eine Sommerakademie zu dem Thema organisiert. Und auch heuer 2025 wird es im August in der Kartause Mauerbach in der Nähe von Wien wieder eine Veranstaltung geben. Worum wird es bei dieser Veranstaltung gehen?
Also wie du schon gesagt hast, es tut sich auf dem Gebiet jetzt sehr, sehr viel international. Also für jeden, der sich interessiert, der soll bitte ganz einfach im Internet eingeben, Architekturrebellion, das sind diese Studenten, die sich jetzt schon aufbegehren, damit sie wieder normale Architekturunterrichter gehören. Das gibt es auch fast in jedem Land. Und das zweite ist natürlich Intbau. Wer da Interesse hat, in Österreich mitzuarbeiten, der soll sich gern bei mir melden. Und das dritte, was sehr gut ist, es gibt immer wieder IMCL-Konferenzen, die heißen International Making Cities Livable. Die nächste wird in Potsdam im Oktober stattfinden. Dort lernt man sehr viel über Christoph Alexander, Mustersprachen etc. Und du hast schon angesprochen, auch wir machen im Rahmen vom INTBAU und im Rahmen des Pattern Instituts in Österreich machen wieder eine Sommerschule. Diese Sommerschule machen wir heuer, wie du schon gesagt hast, in der Kartause Mauerbach. Das ist das Weiterbildungszentrum des Bundesdenkmalamts in Österreich. Da dürfen wir zu Gast sein. Wir haben 3 Tage interessante Vortragende. Da wird es um das Thema einfach bauen und die menschengerechte Stadt gehen. Wir werden zum Beispiel jemanden haben, der uns aus Le Plessis Robinson berichtet und einige Architekten, die uns von ihrer vernakulären Architektur erzählen. Du darfst auch einen Vortrag halten über dein Lieblingsthema einfach oder Simple Smart Buildings.
Auch dazu werde ich in die Shownotes einen Link stellen mit einer Website, wo es nähere Informationen zum Thema gibt. Simple Smart Buildings erscheint alle 14 Tage neu, jeden Freitag um 8 Uhr.